Am 31.12.2021 wurden die Atomkraftwerke Grohnde, Grundremmingen C und Burgdorf abgeschaltet. Deutschland ist also atomkraftwerkfrei seit 2022. Aber der Atommüll, der ist halt immer noch da. Wohin damit? Und wo sollen andere Länder, die Atomkraftwerken nicht so negativ gegenüberstehen wie Deutschland, ihren Atommüll in der Zukunft entsorgen? Mit dieser Frage werde ich mich heute hier in meinem Podcast beschäftigen. Bleibt also gerne dran, wenn euch das interessiert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast für die Jugend. Passiert das wirklich? Dem ich über Ereignisse, die in der Welt stattfinden, spreche, die vielleicht in der Schule nicht so oft thematisiert werden. Ich bin Silja und heute spreche ich über die Frage, wohin mit dem Atommüll? In dieser Folge geht es ja um Atommüll und ich werde als erstes mal rund um das Thema informieren. Das heißt, ich erkläre, was ist es, wie entsteht der, was ist noch wichtig über den zu wissen, wie sieht es im Moment mit der Entsorgung aus und dann widme ich mich am Ende noch dem Problem. Und ganz am Ende meiner Folge habe ich noch so ein kleines Fazit vorbereitet, also so ein Fazit meiner Recherche und ja, viel Spaß beim Anhören. Also Atommüll sind erstmal radioaktive Stoffe, die laut Atomgesetz nicht mehr verwendet werden dürfen. Das Atomgesetz, das regelt hier in Deutschland den Umgang mit Atomenergie. Also, das legt fest, wie Atomkraftwerke betrieben, überwacht und stillgelegt werden müssen. Außerdem regelt es die Entsorgung von radioaktiven Abfällen und den Strahlenschutz. Atommüll ist eben beispielsweise ein Abfallprodukt bei der Herstellung von Strom in Atomkraftwerken. Also Metalle wie Uran und Plutonium, die bei der Kernspaltung verwendet werden. Davon bleibt ja was übrig und das gehört dann zum Atommüll. Auch die abgebrannten Brennelemente gehören zum Atommüll. Genau. Dazu gehören auch kleinere Abfälle in der Forschung mit Radioaktivität und tatsächlich auch kleine Abfälle in der Medizin. Wichtig zu wissen über den Atommüll ist, dass der nach seiner Aktivität eben in drei Klassen klassifiziert wird. Das heißt, es gibt einmal den LLW, den Low-Level Waste, der gilt ab weniger Holz 10 hoch 10 Becquerel pro Quadratmeter. Das sind also die schwach aktiven Abfälle. Dazu gehören beispielsweise die Schutzkleidung, die in Atomkraftwerk getragen wird. Und Abschirmung und Kühlung ist hier nicht nötig, weil der eben nur ganz wenig strahlt. Dann gibt es den ILW, den Intermediate Level Waste, der gilt ab 10 hoch 10 Becquerel pro Quadratmeter. Das ist also der mittelaktive Atommüll. Dazu gehören beispielsweise die Laborgeräte, aber auch stillgelegte Atomkraftwerke. Die Abschirmung, die ist nötig und die Kühlung nicht immer. Das kommt immer drauf an, auf den Stoff. Und dann gibt es noch den HLW, den High Level Waste. Der gilt ab 10 hoch 15 Becquerel pro Quadratmeter. Das heißt, das ist der hochaktive Atommüll. Dazu gehören beispielsweise die abgebrannten Brennelemente in einem Atomkraftwerk. Und die Abschirmung und Kühlung, die ist auf jeden Fall nötig. Und gelagert werden die ganzen Sachen immer in sogenannten Kastoren und das sind relativ strahlungssichere Behälter. Was ich bei meiner Recherche echt interessant fand, war, dass der High-Level Waste, also der hochaktive Müll, nur 5% vom Gesamtvolumen des Atommülls ausmacht. Also das ist echt vergleichsweise wenig. Aber der verursacht 99% der radioaktiven Strahlung. Das heißt, wenn man sich beispielsweise einfach nur so einen Haufen vorstellt und davon nur so ein Mini-Mini-Teil sich anschaut, dann verursacht der einfach fast die ganze Strahlung. Da ihr jetzt einigermaßen über den Atommüll informiert seid, erkläre ich euch jetzt was zur Entsorgung. Da gibt es zum einen die Wiederaufbereitungsanlagen. Wie der Name schon sagt, werden da kleine Mengen an Plutonium und Uran aus dem Atommüll wieder aufbereitet und die können dann eben weiterverwendet werden. Trotzdem bleibt da ja immer noch Atommüll übrig, da ja nicht der ganze Atommüll recycelt wird. Außerdem schütten diese Anlagen täglich 400 Kubikmeter radioaktives Abwasser in die Flüsse, was also auch noch gesundheits- und umweltschädlich ist. Dann gibt es eben noch Lager, sogenannte Zwischen- und Endlager. Da werden die Stoffe in sogenannten Kastoren unter der Erde gelagert. Das sind eben Bergwerke mit Gesteinsarten wie Ton, Salz und Kristallinböden, also auch Granit. Dann gibt es noch Methoden wie die Transmutation. Das ist relativ umfassend zu erklären, aber ich versuche das mal vereinfacht darzustellen. Also Transmutation, die ist ein Prozess, bei dem die radioaktiven Isotope in Atommüll durch gezielte Bestrahlung mit Neutronen in andere, oft weniger langlebende oder weniger gefährliche Isotope umgewandelt werden. Dieser Prozess, der kann dazu beitragen, die Menge und die Gefährlichkeit des Atommülls zu reduzieren. Allerdings ist die Transmutation technologisch und wirtschaftlich anspruchsvoll und wird derzeit noch intensiv erforscht und entwickelt. Die ist also noch in den Kinderschuhen. Es gibt allerdings verschiedene Ansätze zur Transmutation, darunter die Nutzung von Teilchenbeschleunigern oder speziellen Reaktoren. Während die Transmutation vielversprechend ist, ist sie derzeit noch nicht als Hauptmethode für die Entsorgung von Atomen etabliert, sondern sie wird eben als ergänzende Technologie betrachtet, da das Ganze auch relativ teuer ist. Wie man sieht, sind die Methoden zur Entsorgung jetzt nicht die allereffektivsten, aber es wird eben immer nach Lösungen geforscht. Ich widme mich jetzt einmal den Problemen, also nicht allen, aber einigen Problemen, die der Atommüll und seine Entsorgung mit sich bringt. Also erstmal sind solche Ideen wie den Atommüll mit einer Rakete ins All zu schießen völliger Schwachsinn, weil erstens ist es extrem teuer, weil ein Kilo Atommüll ins All zu schießen würde bereits 1000 Euro kosten. Das heißt, es wäre unbezahlbar und dadurch, dass wir so viel Müll auf der Erde haben, würden da oben dann irgendwann Billionen Raketen rumfliegen, was ja dann auch nicht die Lösung ist. Außerdem, was würde denn passieren, wenn so eine Rakete unmittelbar nach dem Abflug explodieren würde? Das wäre dann halt auch eine undenkbare Katastrophe. Ein weiteres Problem ist, dass es bisher auf der ganzen Welt im Grunde nur ein einziges, dauerhaftes und richtiges Endlager gibt, und zwar in Finnland, weil alle anderen, in Anführungszeichen Endlager, die sind lediglich für Stoffe mit einer Halbwertszeit, die geringer als 30 Jahre ist, geeignet. Wie man schon sieht, ist die End- und Zwischenlagersuche extrem schwer, da viele Faktoren beachtet werden müssen, wie trinkt er eventuell Wasser ein, hält es potenziellen Erdbeben stand, ist das Bergwerk überhaupt geeignet, ist es trotz Klimawandel Jahrtausende sicher, würde das eine eventuelle Eiszeit überstehen. Und wenn es daran nicht scheitert, dann scheitert es an den Leuten, die in der Nähe eines potenziellen Endlagerstandortes leben, weil die wollen eben nicht neben gelagertem Atommüll leben. Also das Fazit meiner Recherche ist auf jeden Fall, dass wir es in den 1950ern lieber hätten mit erneuerbaren Energien als mit Atommüll befassen sollen. Das kann man ja sowieso nicht mehr ändern und es wäre ja auch unrealistisch, wenn es jetzt alles anders wäre. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber man hätte auf jeden Fall früher darüber nachdenken können, wohin mit dem Atommüll, weil dann hätten wir jetzt solche Fragen wie, sollen wir es vielleicht ins All schießen? Nicht. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Entsorgung von Atommüll eine komplexe und herausfordernde Aufgabe ist. Derzeit wird hochradioaktiver Müll vorübergehend in diesen Zwischenlagern gelagert, während nach längerfristigen Lösungen gesucht wird. Die Transmutation, die ist zwar eine vielversprechende Technologie, aber die ist eben noch in den Kinderschuhen. Die Entsorgung von Atommüll, die erfordert eine sorgfältige Planung, strenge Sicherheitsvorkehrungen und eine langfristige Betrachtung, um die Gesundheit und den Umweltschutz zu gewährleisten. Damit sage ich euch erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat meine Podcast-Folge gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Die Quellen habe ich einmal da unten hingeschrieben. Und ja, bis zum nächsten Mal.